Sie hören einen Podcast von News.
Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Da sind wir wieder mit Reichelt beantwortet Fragen. Vor ungefähr zwei Monaten habe ich das letzte Mal gemacht, euch dort versprochen, wir machen das jetzt häufiger. Und dieses Versprechen wollen wir natürlich einhalten. Die größte Neuerung seit dem letzten Mal ist meine neue Brille. Es ist nicht nur ein neues Modell, sondern es sind auch neue Gläser, stärkere Gläser. Alterssicht oder so ähnlich, haben sie mir gesagt, das war bitter. Das heißt, dass ich jetzt zum Lesen der Nachrichten tatsächlich die Brille abnehmen muss. Das ist keine Show, ich muss das inzwischen tatsächlich. Das Alter geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Und damit los geht's. Erste Frage von Rob40.Vorlong. Wissen Sie gesichert, dass ein hochrangiger Politiker der Ampel Ihre Sendung sieht? Brille wieder auf. So eine Sendung macht man natürlich nur, wenn man in der Selbstwahrnehmung lebt, dass die sicher das alle gucken und sich immer herrlich drüber ärgern, wenn man so eine neue Sendung veröffentlicht. Das gehört gewissermaßen zum Selbstbild eines Journalisten. Das werden die Mächtigen schon lesen und wenn die das lesen oder sehen, dann werden sie aber. Aber tatsächlich weiß ich, dass zum Beispiel unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die Sendung guckt. Er hat sich nämlich schon öffentlich auf die Sendung bezogen, mehrfach. Unter anderem hat er bei Markus Lanz gesagt, ja, das sind Menschen, die nicht mit Messer und Gabel essen können, die sowas gucken wie den Reichelt da. Das ist übrigens der Minister, der in Interviews gerne mal bei Passanten, die vorbeigehen, sagen, halt die Fresse, wenn sie dazwischen reden. So viel zum Thema Benehmen bei der Grünen Partei. Also Cem Özdemir scheint es zu gucken. Von dieser Position herzliche Grüße, lieber Cem Özdemir. Ein Mann, den ich menschlich total schätze. Wahnsinnig netter Kerl. Über unsere Sendung regt er sich offenbar manchmal auf. Aber so ist das mit Journalismus. Journalismus sollte die mächtigen Menschen aufregen. Nächste Frage. Alululu schreibt, ihr müsst bitte auf den fehlenden Wohnungsbau mehr eingehen. Der Ampel ist das egal. Könnte ich nicht mehr zustimmen, lieber Alululu? Ein riesiges Thema, das uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch beschäftigen wird, sowohl bei News als auch bei Achtung Reichelt. Die Zahlen da sind absolut dramatisch. Und das, was bis vor kurzem als rechte Verschwörungstheorie galt, wenn mehr Menschen ins Land kommen, dann braucht man mehr Wohnungen. Und es könnte dazu führen, wenn man diese Wohnungen nicht hat, dass Menschen, die neu ins Land kommen, Menschen im Land sozusagen die Wohnungen wegnehmen. Das ist inzwischen allgemeiner Konsens und die Regierung tut tatsächlich gar nichts dagegen. Neulich ein interessantes Interview mit Olaf Scholz gesehen, wo er mehr oder weniger spöttisch darüber lacht, dass die Bundesregierung ihre eigenen Wohnungsbauziele verfehlt hat. Wir alle merken das, wir alle merken, wie unglaublich teuer Mieten werden. Wir alle merken, wie unglaublich schwer es überhaupt ist, eine Wohnung zu finden. Und das, was mich persönlich dabei am allermeisten bewegt, ist, dass die Menschen, die, wie es immer so schön heißt, unsere Gesellschaft am Laufen halten, Polizisten zum Beispiel, sich nicht mehr leisten können, in der Stadt zu wohnen, die sie beschützen. Müllmänner können sich oft nicht mehr leisten, in der Stadt zu wohnen, die sie sauber halten mit ihrer harten Arbeit. Das ist etwas, was wirklich zutiefst beunruhigend ist und was bei unserer Bundesregierung offenbar in dieser Dringlichkeit immer noch nicht angekommen ist. Meister August fragt, welche vier Politiker sind deiner Meinung nach die größte Gefahr für die deutsche Zukunft? Robert Habeck sind die vier gefährlichsten Politiker für die Zukunft unseres Landes. Warum? Weil Robert Habeck derjenige ist, der mit sagenhaft viel Geld, Milliarden und Abermilliarden, fest entschlossen ist, die politisch, gesellschaftlich, wirtschaftliche Ordnung, die wir haben, die sogenannte freie soziale Marktwirtschaft, abzuschaffen. Er sagt das vollkommen offen. Er sagt, er möchte die soziale Marktwirtschaft durch etwas Besseres ersetzen, die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Und die ökologisch-soziale Marktwirtschaft, man muss sich immer fragen, wenn Politiker so kleine Worte hinzufügen, warum tun sie das? Was heißt das eigentlich? Was meint er mit ökologisch? Heißt das, dass es umweltfreundlicher wird? Oh nein. Es heißt, dass Robert Habeck bis ins kleinste Detail, bis in jeden Heizungskeller, bis in die Art, wie wir arbeiten, bis in die Art und Weise, wie unsere Unternehmen Dinge herstellen, in denen sie eigentlich so gut sind, sie herzustellen, dass Robert Habeck all das kontrollieren möchte. Robert Habeck und seine ganze Partei glauben, die bestmögliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die Grüne Partei bis ins kleinste Detail regelt und reguliert. Lieferkettengesetz, über das gerade gestritten wird, ist ein gutes Beispiel. Regelt und reguliert. Und dann umverteilt, wenn sie irgendwo Ungerechtigkeiten sieht. Die Grüne Partei glaubt, Sie darf Geld wegnehmen und anderen Menschen geben, die ihre politischen Zwecke und Ziele verfolgen. Und Robert Habeck ist sozusagen die Galionsfigur des gesellschaftlichen Umbaus in unserem Land und damit für die Zukunft unseres Landes, das sich gerade rasant deindustrialisiert, die mit Abstand größte Bedrohung. Stefan Hiltel fragt, denken Sie auch, dass Tucker Carlson schon vorgearbeitet hat für Trump? Ich glaube nicht, dass Tucker Carlson vorarbeitet für Trump, aber ich glaube durchaus, dass er ein Publikum bedient, was zum überwältigenden Anteil Trump wählen wird und auf seine sehr spezielle Art und Weise versucht, den Fragen nachzugehen, die diese Menschen, diese Zielgruppe umtreiben. Gerade bekanntes und überall besprochenes Beispiel war das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin. Über das Interview kann man denken, was man will. Ich finde, er hätte ihn heute häufiger unterbrechen müssen. Die ersten 30 Minuten Geschichtsvortrag von Wladimir Putin fand ich sehr, sehr, sehr langatmig. Und ich fand, es gab auch andere Punkte, wo man hätte unterbrechen können. Aber es gibt dort schon einen aus meiner Sicht durchaus legitimen Punkt. Tucker Carlson sagt, die amerikanische Öffentlichkeit bezahlt, und das ist vollkommen unstrittig, mit Milliarden und Abermilliarden an Steuergeld für den Krieg in der Ukraine. Bezahlt direkte Hilfen an die ukrainische Regierung, bezahlt Waffen, bezahlt Munition, bezahlt den Sold von Soldaten und so weiter. Amerikaner zahlen für den Krieg in der Ukraine. Das ist vollkommen unstrittig und das kann man politisch auch durchaus richtig finden. Nun sagt er aber, die amerikanische Öffentlichkeit hat bisher unzählige Male die ukrainische Seite dieses Konflikts gehört, nämlich den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Tucker Carlson sagt, wenn ich für etwas bezahle, wenn die Öffentlichkeit für diesen Krieg bezahlt, dann sollte die Öffentlichkeit auch die andere Seite dieses Krieges hören, die Seite, die diesen Krieg, das muss man klar sagen, begonnen hat. Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen, daran besteht gar kein Zweifel. Aber dennoch kann man natürlich das Argument machen, es ist wichtig, beide Seiten zu kennen, wenn man dafür am Ende bezahlen soll. Das ist das, was Tucker Carlson gemacht hat, eines von zahlreichen Beispielen. Faszinierend, was da gerade passiert. Ich persönlich bin gespannt, ob Tucker Carlson in der nächsten US-Administration, sollte Donald Trump gewählt werden, eine politische Rolle einnehmen wird oder ob er weiter sozusagen medial das bedienen wird, was sich an Trump-Bewegungen in den USA ausgebreitet hat. Dochorstis fragt, rote oder die blaue Pille? Das ist eine klare Analogie zu Matrix. Ein großartiger Film, den ich tatsächlich gesehen habe, so alt bin ich schon, als er rauskam. Nur vergesse ich leider immer, das geht mir bei so 50-50-Entscheidungen immer so, wofür rot und wofür blau stand. Aber für mich ganz klar immer die Pille der Erkenntnis. Ich glaube, das ganz große Problem, was wir in unserer Gesellschaft gerade erleben, ist, wenn man Menschen nur lange genug einlullt, dann wollen sie irgendwann gar nicht mehr hören, dass sie eingelullt worden sind, weil sie Angst haben vor dem Erwachen. Das Thema Energiewende ist das allerbeste Beispiel. Über Jahrzehnte hat man die Menschen eingelullt und ihnen gesagt, wir werden Stahlwerke mit Windmühlen betreiben und die Sonne schickt keine Rechnung. Und viele, viele Menschen haben das geglaubt, weil die Absender glaubwürdig waren. Das war die Regierung, das waren die öffentlich-rechtlichen Medien. Jetzt sehen sie auf einmal, hat vermutlich alles nicht gestimmt, weil der Strom sollte billiger werden. Jetzt ist er viel teurer, als er jemals war. Und doch wollen viele Menschen in dieser Situation nicht wirklich aufgeweckt werden, weil die Erkenntnis, eingelullt worden zu sein, sich einlullen haben lassen, das ist eine bittere Erkenntnis für Menschen. Und es ist manchmal angenehm und bequem, sich einlullen zu lassen. Es erspart einem viele Probleme, es erspart einem viele Anfeindungen. Einfach mitzulaufen, mitzuerzählen, mit nachzuplappern, entspricht so gar nicht meinem Naturell. Deswegen für mich immer Erkenntnis, Erkenntnis, Erkenntnis. Autobahnchef schreibt, mehr direkte Konfrontation mit Ampelvertretern. Das ist vermutlich keine Frage, sondern eine Aufforderung, dass mehr Ampelvertreter direkt bei Achtung Reichelt sich äußern sollten oder in unseren anderen großartigen Formaten, die wir unter der Marke News betreiben. Sehe ich ganz genauso. Man muss allerdings sagen, die sind immer herzlich willkommen. All diese Ministerinnen und Minister sind uns immer herzlich willkommen, bis hin zum Bundeskanzler. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich habe schon häufig mit ihm gesprochen. Inzwischen spricht er nicht mehr so häufig mit mir. Man muss sagen, dass diese Regierung, besonders die Grüne Partei, sich eingerichtet hat in einer vollkommen eigenen Medienwelt. Die Grüne Partei spricht nahezu ausschließlich mit Medien, in denen sie wissen, sie werden extrem zuvorkommend, man kann geradezu sagen propagandistisch, behandelt. Trifft es nicht zu, dass wir alle gemeinsam noch mehr gegen rechts unternehmen müssen? Das gilt bei vielen Journalisten hier in der Hauptstadt als kritische Frage. Und solche Fragen lieben die Minister der Grünen Partei, aber auch die allermeisten anderen in dieser Bundesregierung. Herr Reichelt, welche Musik hören Sie privat? Ich bin ein totaler Charts-Mensch. Ich bin bei Musikgeschmack ein totaler Durchschnittsmensch. Ich mag eigentlich das, was alle mögen. Das gilt auch für viele andere Sachen. Ich mag tatsächlich Fußball, ich mag tatsächlich Grillen. Ich mag einfach Dinge, die alle Menschen mögen. Da bin ich tatsächlich erstaunlich normal. Bei Musik habe ich dann so einige Ausreißer. Ich habe gerade zum Beispiel den absolut sensationellen Film über das Leben von Elvis Presley mit Tom Hanks gesehen. Seitdem höre ich eigentlich besessen Elvis und habe dabei eine interessante Beobachtung gemacht. In der absoluten Spätphase von Elvis, also ganz kurz vor seinem Tod, als er geistig schon nicht mehr wirklich präsent war, hat er sich auf der Bühne in einem Lied, Are You Lonesome Tonight, da gibt es eine gesprochene Passage, total versprochen und verhaspelt und hat den Text nicht mehr hinbekommen. Und wenn man das hört, dann fühlt man sich unweigerlich an Joe Biden erinnert. Chiara Knell fragt, was hältst du von dem Davos-Clan? Ich würde nicht von einem Davos-Clan sprechen, aber ich würde tatsächlich sagen, dass es sich in Davos in den letzten Jahren ein sehr, sehr, sehr ungünstiges und ungutes Elitenphänomen entwickelt hat, wo sich Menschen, die von der normalen Lebensrealität der Bewohner in ihren Ländern, denn meistens handelt es sich um Staats- und Regierungschefs, Menschen, die sich von dieser Lebensrealität vollkommen entkoppelt haben, treffen und sich gegenseitig versichern, dass sie gemeinsam eine bessere Welt bauen müssen. Und diese neue Welt erscheint mir oft extrem klassenkämpferisch, allerdings nicht wie Klassenkampf früher war, von unten nach oben. Die weniger Mächtigen fordern von den Mächtigen mehr Teilhabe, mehr Wohlstand und so weiter, sondern von oben nach unten. Der neue Klassenkampf erstaunlicherweise geht von oben nach unten. Sehr mächtige Menschen, eine sehr mächtige Elite sagt den Menschen unten, wie sie zu leben haben, was sie zu denken haben, was sie besser nicht zu sagen haben. Das haben wir in Davos ganz massiv in der Corona-Pandemie erlebt. Wir erleben, dass der Gründer dieses Forums, Herr Schwab, sich quasi als Vordenker und Guru, fast sektenhafter Guru, einer neuen Welt, einer neuen Weltordnung ganz bewusst inszeniert. Und ich habe da immer das Gefühl, dass dort einem Modell gefrönt wird, was ich persönlich mit großem Misstrauen betrachte, nämlich dass eine sehr kleine Elite darüber entscheiden soll und entscheiden will, wie sehr, sehr, sehr viele Menschen in Zukunft zu leben haben. Nichts gegen gute Ideen, nichts dagegen, dass Menschen sich treffen und großartige Ideen austauschen. Da kann viel Tolles bei herumkommen. Aber die Attitüde, mit der dieses Forum in den letzten Jahren aufgetreten ist, ist schon, wir sagen euch da unten, was ihr zu tun habt und ihr widersprecht bitte nicht. Elbner bin ich aufgewachsen. Ich finde, dass im Moment nur ein Thema wichtig ist, einseitige Berichterstattung. Das sehen wir ganz genauso und deswegen haben wir News gegründet, nius.de, weil wir glauben, die Berichterstattung in Deutschland ist massiv einseitig, dominiert vom öffentlich-rechtlichen Betrieb mit den 9 Milliarden Euro, immer wieder eine Wahnsinnssumme, 9 Milliarden Euro. Das ist so, als würde jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, jedes Jahr 1 Euro bezahlt fürs deutsche Fernsehen, kann man sich nicht vorstellen, dass der Medienbetrieb komplett dominiert ist von linksgrünen Ansichten und dass jegliche andere Ansicht sehr schnell dort kriminalisiert wird. Die Bauernproteste waren das beste Beispiel. Die Bauern haben sich gegen die Regierung gestellt und galten innerhalb von Tagen, von Stunden kann man fast sagen, in nahezu der gesamten deutschen Medienwelt als rechtsextrem. Und wir glauben, dass die normale Lebensrealität unzähliger Menschen in diesem Land in den Medien kaum noch vorkommt. Und diesen Menschen, die wir für die Mehrheit halten, deswegen nennen wir uns die Stimme der Mehrheit, wollen wir eine Stimme geben. Und daran arbeiten wir jeden Tag sehr hart und mit großer Freude. Und wir sind immer wieder erstaunt darüber, aber natürlich auch erfreut, dass man uns diesen ganzen Markt quasi überlässt. Niemand möchte offenbar wissen, wie es normalen Menschen in diesem Land geht. Wir schon. Deswegen sind wir in diesem Land unterwegs, deswegen fragen wir und deswegen berichten wir darüber. Welche YouTube-Kanäle schauen Sie sich an? Relativ wenig. Piers Morgan schaue ich sehr gerne. Sehr spannendes, sehr kontroverses Format. Tucker Carlson habe ich auf YouTube eine Zeit lang verfolgt. Der ist jetzt aber mehr auf Twitter oder wie es jetzt heißt, X unterwegs. Ansonsten lasse ich mich immer so ein bisschen durch YouTube treiben. YouTube kennt mich wahnsinnig gut. YouTube weiß genau, was ich sehen will. Und ich gucke eigentlich immer, was mir so vorgeschlagen wird. Bei Bild gucke ich auch immer wieder rein. Das lässt einen natürlich nie los. Wie siehst du die Bezahlkarte? Damit ist natürlich gemeint Frage von Herzzeit-Emotionen. Damit ist natürlich die Bezahlkarte für Migranten gemeint. Heißt, wir geben Menschen, die nach Deutschland kommen, nicht mehr Bargeld in die Hand, was sie dann in die Heimat überweisen können oder was auch immer damit machen können, sondern sie bekommen eine Bezahlkarte, mit der sie auch teilweise eingeschränkt Dinge kaufen können. Und ich halte das für vollkommen richtig, denn es ist, ja, könnte nicht klarer sein, dass Menschen nicht nach Deutschland flüchten, in den allermeisten Fällen, vor Krieg, sondern dass sie einfach einwandern in ein Sozialsystem, und zwar in das beste Sozialsystem der Welt. Und wenn wir mal so als Richtwert ungefähr 400 Euro im Monat sehen, 450, vielleicht mal 500 Euro, teilweise viel, viel, viel mehr, wenn man erstmal im Bürgergeld gelandet ist mit der Familie, dann sprechen wir über 3.000, 4.000 Euro netto, die es da vom Staat gibt. Aber nehmen wir mal diese 300, 400, 450 Euro, dann muss man immer wissen, dass in all den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, von Afghanistan bis Eritrea, von Tunesien bis Somalia, 350, 400 Euro ein extrem gutes Monatsgehalt wären. Also ein Monatsgehalt, wenn es denn Strukturen in den Ländern gibt für einen Lehrer, sagen wir mal. Und die bekommt man hier plus Versorgung, plus medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Einfach umsonst. Und dann muss man natürlich sagen, man wäre ja doof, nicht nach Deutschland zu kommen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde den Leuten, die nach Deutschland kommen, niemals den Vorwurf machen, dass sie auch illegal Pass wegwerfen, sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hier komme, nach Deutschland einreisen. Denn es ist ja vollkommen klar, wenn es bei denen, wenn bei denen 450 Euro ein Top-Monatsgehalt ist und hier gibt es das einfach auf die Hand, plus Unterkunft und all die Leistungen, die wir haben, ja, und man ist ein junger, kräftiger Mann, warum sollte man nicht nach Deutschland gehen? Das ist nichts anderes als ein Unlock- und Ködersystem für illegale Migration. Und dieses System wird unsere Gesellschaft auf Dauer nicht überleben. Wir werden als Gesellschaft nicht überleben, wenn wir der ganzen Welt sagen, kommt nach Deutschland, hier gibt es Bargeld auf die Hand. Und deswegen müssen wir es ändern. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt in einem mutigen Landkreis in Thüringen schon geändert ist. In Bayern offenbar gerade geändert wird. Ganz Deutschland braucht natürlich diese Bezahlkarte, statt Menschen zu sagen, komm nach Deutschland, hier gibt es Bargeld. Markus Weber 1975 fragt, ist eine News-App geplant? Die Nutzung via Browser ist sehr umständlich. Lieber Markus, ich komme gerade aus dem Termin, wo wir über diese News-App gesprochen haben und sie wird noch in diesem Frühling an den Start gehen und dann endlich auch mit Push-Funktion, sodass ihr keine großartige Geschichte bei News mehr verpasst. Und auf diesem Weg herzlichen Dank, dass ihr News lest. Erzählt es all den Menschen, die ihr liebt, die ihr mögt. News ist wichtig für dieses Land. Slava Polanski schreibt, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Ich habe eine Frage. Können Sie noch mehr über die Interviews von Herrn Tucker Carlson mit dem Präsidenten von Russland, Putin, berichten, besonders die Themen ansprechen, die unsere Energiesicherheit betreffen? Liebe Slava, über das Interview werden wir vermutlich nicht noch ausführlich berichten, weil dieses Interview ist ja für jeden verfügbar. Jeder kann sich dieses Interview ansehen. Es gibt es in deutscher Übersetzung, es gibt es mit deutschen Untertiteln, es gibt es in allen Sprachen inzwischen. Deswegen über das Interview, was da gesagt worden ist, wird von uns jetzt nicht mehr viel kommen, weil es kann sich ja jeder selber anschauen. Das Thema Energiesicherheit, auch darüber wurde in diesem Interview gesprochen, ist für uns natürlich eines der allerwichtigsten. Darüber sprechen wir ständig. Heute Abend habe ich das nächste Interview zu diesem Thema. Also wenn Sie sich für Energiesicherheit in Deutschland interessieren, wie sicher ist die deutsche Energie? Spoiler, nicht mehr besonders sicher leider. War auch meine Verschwörungstheorie. Dann sind Sie bei News und bei Achtung Reichelt bestens aufgehoben. Kaskade 3894. Deutsches Steuergeld hat in Deutschland zu bleiben. Wenn mein und das Haus meines Nachbarn brennt, plündere ich ja auch nicht mein Konto, um das Haus meines Nachbarn wieder aufzubauen. Da wird auf das Thema angesprochen, was im Moment in aller Munde ist, Entwicklungshilfe für die ganze Welt, Radwege für Peru. Kühlschränke, klimaneutrale Kühlschränke für, man kann es sich nicht vorstellen, ist tatsächlich so, für Kolumbien. Positive Maskulinität in Ruanda. Deutschland gibt jedes Jahr Milliarden und Abermilliarden in aller Welt aus. Und das muss man ganz klar sagen, während uns hier Geld fehlt. Die Ampel sagt, sie muss sparen. Die Ampel sagt, sie hat kein Geld. Sie hat immer noch genug Geld für all ihre durchgeknallten linksextremen Operettenprojekte. Aber für ganz viele Menschen in diesem Land ist nicht genug Geld da. Mein liebstes Beispiel ist, wer von euch durch deutsche Innenstädte geht, durch deutsche Fußgängerzonen, sieht heute etwas, was wir früher nicht gesehen haben. Nämlich Rentner, nicht Obdachlose, Rentner, Menschen, die 40, 45 Jahre in diesem Land gearbeitet haben, die auf einmal Flaschen sammeln, um irgendwie durchzukommen, um sich was dazu zu verdienen zu ihrer Rente, für die sie 45 Jahre geschuftet haben. Und gleichzeitig bauen wir Fahrradwege in Peru. Aus meiner Sicht ist das ein grandioser Missstand. Aus meiner Sicht gehört die deutsche Entwicklungshilfe nahezu komplett gestrichen. Wir bezahlen übrigens auch die terroristische Infrastruktur der Hamas in den Palästinensergebieten im Gazastreifen. Wir bezahlen Millionen nach Afghanistan. Diese Millionen fallen dort natürlich in die Hände der Taliban. Die deutsche Entwicklungshilfe ist ein absolutes milliardenschweres Irrsinnskonstrukt, das nahezu komplett, Ausnahmen gibt es immer, aber nahezu komplett gestrichen gehört. Und vor allem muss man sagen, wenn Menschen von Deutschland Geld erwarten, wenn Länder von Deutschland Geld erwarten, wenn sie bereit sind, unser Geld zu nehmen, dann sollten sie vielleicht auch ihre Staatsangehörigen zurücknehmen, die kein Recht haben, hier in Deutschland zu bleiben. Aber nicht mal diese Verbindung gibt es. Die Entwicklungshilfe ist ein System, das in der jetzigen bestehenden Form, genau wie die öffentlich-rechtlichen Medien, abgeschafft gehört. Nicht reformiert, sondern abgeschafft. Wir hatten gestern einen Diskurs. 3 AfD-Wähler und 1 Grünen-Wähler. Aber das Schöne ist, das ist in weiten Teilen des Landes noch möglich. Normale Menschen können untereinander sprechen, AfD-Wähler und Grünen-Wähler. Wo uns die Politik erzählt, das geht nicht, da muss es Brandmauern geben. Nein, natürlich kann man in der Kneipe, auch wenn man unterschiedliche Parteien wählt, einfach ganz normal miteinander sprechen. Über 2 Stunden lang war das Gespräch sachlich, konstruktiv und vor allem auf Augenhöhe, ohne irgendwelche Anschuldigungen. Ich denke, viele in diesem Land können auch noch normal miteinander reden. Nur die Obrigkeit hätte den Keil gern noch tiefer und das muss man im Hinterkopf behalten. Meinungen sind da, um sie auszutauschen und nicht, um sie zu verbieten. Ich könnte nicht mehr zustimmen, aber ich glaube auch, dass das weiter der Zustand in unserem Land ist. Menschen stehen in der Kneipe nicht auf, weil jemand, der früher CDU gewählt hat, jetzt AfD wählt oder jemand, der früher SPD gewählt hat, jetzt vielleicht die Grünen wählt. Auch das könnte viele Menschen aufregen, triggern, wie man heutzutage sagt. Wir bleiben einfach sitzen und wir reden miteinander, denn unsere Kinder spielen zusammen Fußball. Wir sind vielleicht mal zusammen in Urlaub gefahren. Wir wohnen Zaun an Zaun. Wir gehen nicht so miteinander um, wie die Politik miteinander umgeht. Und wir gehen auch nicht gegen unseren Nachbarn demonstrieren, weil er Ansichten hat, die uns nicht passen. Wen halten Sie für den stilvollsten Politiker? Den stilvollsten Politiker? Fällt mir ganz schwer in Deutschland, da jemanden zu erkennen, weil das Erscheinungsbild in der Politik jetzt nicht gerade von großem Stil geprägt ist. Ich muss sagen, Friedrich Merz hat gute Krawatten. Ja, Friedrich Merz hat gute Krawatten. Wir sind keine Stilnation. Sind wir einfach nicht. Und das sieht man unserer Politik auch an. Manchmal ist es ja auch schön, wenn Menschen nicht versuchen, als etwas zu erscheinen, was sie gar nicht sind, sondern wenn sie sich genauso kleiden, wie sie eben auch sind. Aber ein bisschen mehr ginge natürlich schon. Wie Lothar Matthäus mal gesagt hat, die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Merkwürdig ist es schon, schreibt Greystoke, wenn beispielsweise in ihrer Talksendung Stimmpolitiker aller möglichen Parteien eingeladen werden, bis hin zur Linkspartei, während noch nie ein AfD-Politiker eingeladen wurde. Niemand erwartet deswegen ein Bekenntnis. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob schon ein Politiker der Linkspartei bei uns eingeladen war. Ich glaube tatsächlich, dass es stimmt, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass noch niemand von der AfD beistimmt war. Aber, Greystoke, großartiges Interview von meinem Kollegen Ralf Schuler mit Alice Weidel auf dem Kanal Schuler fragen, was ist. Kann ich nur empfehlen, hochinteressantes Gespräch. Natürlich sprechen wir mit diesen Leuten. Natürlich ist es wichtig, als Journalisten auch da Fragen zu stellen und mit den Menschen zu sprechen, die in Deutschland im Moment 2021, 2022 im Osten deutlich mehr Prozent der Menschen repräsentieren. Natürlich konnten wir wieder mal nicht alle Fragen beantworten. Es waren Hunderte und ich bin mir sicher, es sind noch viel, viel, viel mehr Fragen da draußen unterwegs. Deswegen meine dringliche Bitte, schreibt sie hier drunter und wir werden unser Allerbestes tun, sie beim nächsten Mal zu berücksichtigen. Alle Fragen beantwortet, Brille wieder ab. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast von News.